aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Alltagsgold-App, die Journaling und Fotobuch verbindet, und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Wir müssen schon dauernd so kichern, nur für euch da draußen. Falls es im Hintergrund irgendwelche seltsamen Geräusche macht, das ist nicht Noras Baby, sondern ein Hund, der gerade sein Frauchen vermisst. Und nur, dass ihr Bescheid wisst.
Ja, genau. Ich hüte gerade den Hund meiner Eltern. Ich bin eine Hundebabysitterin und der Hund ist sehr, sehr anhänglich seinen Eltern gegenüber, also meinen Eltern. Wir teilen uns sozusagen die Eltern. Und deswegen hört man das teilweise ein bisschen im Hintergrund. Aber das soll uns nicht davon abhalten, heute über Erziehung und unterschiedliche Erziehungsvorstellungen von Eltern zu sprechen. Das ist ja so ein Thema, das uns, seit wir diesen Podcast haben, immer und immer wieder angetragen wurde, ne?
Genau. Und so ganz grob ist halt der Tenor oft: ich gehe erste Schritte in den Umgang, in die Erziehung meiner Kinder, und mein Partner, meine Partnerin hat davon andere Vorstellungen. Oder, also wenn man mal noch prototypischer ist: hallo Nora, ich habe alle deine Bücher gelesen oder viele deine Bücher gelesen und ich versuche jetzt zum Beispiel bindungsorientierter meine Kinder zu begleiten, und mein Partner sagt, aber das funktioniert nicht, und es switcht dann so in andere Verhaltensweisen um. Wie damit umgehen, wie mit diesem Spannungsfeld umgehen, das sind so die Fragen.
Ja, ja. Ich kriege ganz, ganz oft Nachrichten von Müttern, die sich sehr intensiv damit befasst haben, wie sie ihre Kinder begleiten wollen, und die mich jetzt quasi fragen: welches Buch, welchen Podcast kann ich sozusagen meinem Mann geben, damit er es kapiert und dass wir endlich an einem Strang ziehen? Also gibt es so eine Männerversion, möglichst kurz und knapp und mit vielen Studien und mit vielen Fußnoten, sodass er es einfach kapiert und dann macht. So. Und da spricht natürlich auch so eine Sehnsucht dann heraus, ne, zu sagen, ich habe mich da jetzt so intensiv mit befasst, ich will jetzt nicht auch noch die ganze Zeit darum Diskussionen haben, ich weiß, dass es richtig ist, wie kann ich das jetzt sozusagen meinem Mann auch ins Hirn bringen, ja, und das ist natürlich etwas, also natürlich kann ich Bücher empfehlen, natürlich kann ich Podcasts empfehlen, natürlich kann ich auf Studien verweisen, aber diese Frage, so verständlich sie ist, lässt natürlich außer Acht, dass die wenigsten Menschen Lust haben, durch ein Buch oder einen Podcast quasi so auf Linie gebracht zu werden. Weißt du, was ich meine? Sondern dass da ja auch eine Beziehungsdynamik irgendwie eine Rolle spielt, dass Leute sagen, ich bringe meine eigenen Vorstellungen, Werte, Gedanken mit, ich möchte authentisch sein und ich möchte nicht jetzt nach irgendeinem Buch oder irgendeinem Podcast mich gezwungen fühlen, in einer bestimmten Weise mit meinem Kind oder mit meinen Kindern umzugehen, die sich für mich vielleicht gar nicht authentisch, sinnvoll, richtig anfühlt. So.
Und ich wollte es noch ein bisschen erweitern, dass wir auch natürlich auch andere Erziehungsstile, es gibt ja nicht den Nora Imlau Erziehungsstil, es gibt ja nicht das bedürfnisorientierte Erziehen, sondern es ist ja letztlich, jetzt mal sehr laienhaft gesprochen, immer eine, sagen wir mal, eine Mischung aus Erfahrungen, angelesenem Glaubenssätzen und so weiter, und trifft dann aufeinander in einem Paar, das ein Kind gemeinsam erzieht, und da entstehen dann Konflikte. Ne? Mhm. Also das wollte ich nur noch einmal so ein bisschen größer machen, ja, nicht, dass wir jetzt sozusagen hier sagen, das ist heute der Podcast, wie den Sie müsst ihr euren Männern empfehlen, kurz gesagt.
Ja, ja.
Eure Frau hat recht, so müsst ihr es machen, Punkt, weil das würde auch zu kurz greifen, denke ich.
Ja. Ja, und ich will noch ganz kurz an dieser Stelle auch erwähnen, dass natürlich dieses Thema, wir sind gemeinsam Eltern und haben teilweise unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir mit unserem Kind oder unseren Kindern umgehen wollen, nochmal eine besondere Schärfe bekommt bei Eltern, die eben kein Paar oder kein Paar mehr sind, aber trotzdem ja noch gemeinsam Eltern sind. Ne? Also wenn ich so eine Paarbeziehungsebene habe, kann das manche Dinge komplizierter machen, weil sich die Ebenen manchmal auch mischen. Ne? Also manche Eltern sagen, es fällt ihnen leichter, über Erziehung zu reden, seit sie sozusagen nur noch Eltern sind und gar nicht mehr dann noch diese, ne, Paarbeziehungsebene mitdenken müssen. Aber bei sehr vielen Eltern ist es auch so, dass mit der Trennung auch eben diese unterschiedlichen Vorstellungen zum Umgang mit dem Kind oder den Kindern noch mal krasser aufeinanderprallen, ne? Weil man natürlich auch nicht so diese gemeinsame verbindende Ebene hat, hey, wir meinen es doch im Grunde alle gut miteinander, sondern manchmal werden dann eben diese großen Unterschiede zwischen Menschen, die dann oft ja auch zu einer Trennung geführt haben, letztlich fortgeführt in den Unterschieden im Umgang mit dem Kind. Und das können dann sehr erbitterte Streits auch natürlich werden. Wer jetzt sozusagen es richtig macht, wer wem was vorschreiben darf oder nicht und so. Und manchmal setzt sich da wirklich auch eine Form von struktureller Beziehungsgewalt letztlich in der Ebene, wie gehen wir mit dem Kind um, fort. Und das will ich einfach auch mit erwähnen, dass natürlich nicht alle Eltern das als Paar handeln, diesen Austausch, ne?
Okay, fangen wir an. Nach den uns typischen Disclaimern und Abgrenzungen und ein, wer noch auch mitgedacht ist. Ich glaube, dass es immer eine Sache von Schritt für Schritt ist. Ich glaube, dass Veränderung, gerade dann, wenn es um den Umgang mit einem Kind geht, wer verändert, dem fällt Veränderung immer leichter als dem, der wo verändert wird. Ja? Mm. Also das finde ich erstmal so eine ganz generelle Beobachtung und die trifft für mich da auch zu.
Ja.
Also wenn ich jetzt etwas anders mache, ab heute mit meinem Kind und du bist jetzt sozusagen meine Partnerin oder meine Ex-Partnerin oder was auch immer, würde dich das, glaube ich, tendenziell eher zumindest überraschen. Mm. Aber die Chance, dass du auch sozusagen sagst, es ist super, was der Oliver jetzt da für einen neuen Move da irgendwie reinbringt. Ja. Die Chance ist nicht so hoch, als dass du sagst, sag mal, was ist denn hier los? Das ist ja, ja mit mir nicht also das ist ja irgendwie auch begrenzt, das ist ja wahrscheinlich auf eine gewisse Art auch sozusagen deinen Handlungsspielraum oder deine Autonomie. Ja,
ja, und eine große Herausforderung, glaube ich, beim Kinderbegleiten generell ist ja, dass man die Art und Weise, wie man sein Kind erziehen möchte oder seine Kinder erziehen möchte, ja nicht vorher wirklich am Reißbrett planen kann. Ne? Also wenn ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin unser gemeinsames Leben ausmale, ne? Und wir sprechen drüber und treffen Vereinbarungen und sagen sowas wie, wo wollen wir wohnen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir unseren Beziehungsalltag gestalten, dann trifft man ja das, was in der Paartherapie manchmal ein unausgesprochener Beziehungsvertrag genannt wird. Also man trifft eine Absprache und die fühlt sich nach dem Rahmen an, den man gemeinsam abgesteckt hat. So wollen wir unsere Beziehung leben. Und solche Beziehungsverträge können von Zeit zu Zeit sozusagen geupdatet werden. Das werden sie entweder bewusst oder sie werden geupdatet durch das Leben, das passiert. Und letztlich kann man sozusagen, wenn man jetzt aus der paartherapeutischen Perspektive drauf guckt, sagen, ein Paar, dem es gut miteinander geht, hat einen Beziehungsvertrag, ja, der für beide Seiten funktioniert, wo sozusagen dieser Rahmen, den man miteinander abgesteckt hat, so ist, dass beide sagen, ich kann hier atmen, ich kann mich wiederfinden, ich bekomme, was ich brauche. So. Und wenn wir ein Kind bekommen, gehen wir natürlich auch einen unauflöslichen Vertrag in gewisser Weise miteinander ein. Ne? Also wir werden für immer und egal was passiert, beide die Eltern dieses Kindes sein. Und oft geht das mit relativ wenig Absprachen einher, was das in der Konkretion bedeutet. Es gibt da so Untersuchungen drüber, dass die wenigsten Eltern vor der ersten Schwangerschaft mal besprochen haben, wie wollen sie zum Beispiel Berufstätigkeit und Kind wirklich exakt verteilen. Da sind dann viele so, ja, das wird sich dann finden, Modus. Aber auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern wirklich umgehen wollen, wird oft entweder wenig besprochen oder sie wird besprochen und im Alltag mit Kind oder Kindern zeigt sich sehr schnell, diese Absprachen sind sehr wenig wert. Weil wir können, wenn wir noch keine Eltern sind, uns ja viele Dinge nicht vorstellen. Und ich habe ganz regelmäßig Gespräche, gerade auch mit Müttern, die sagen, boah, ich schüttle so den Kopf im Nachhinein über mein kinderloses Ich. Also für mich war total klar, mein Kind schläft von Anfang an im eigenen Bett und ich stille das maximal 6 Monate. Und natürlich kommt das mit 1 in die Krippe und natürlich gehe ich abends mit Freundinnen weg und natürlich beanspruchen wir unsere Paarzeit und es wird kein Fernsehen und kein Zucker und ne, diese ganzen Themen. So.
Und, selbstverständlich. Genau
und
so.
Die Eltern sagen dann so, wir haben es raus. Ja, wir werden nicht so wie die anderen Eltern in unserem Umfeld, die manchmal vielleicht auch so ein bisschen abschreckendes Beispiel sind, sondern die geben sich ja völlig auf oder was auch immer. Und dann kommt ein Kind.
Die Arroganz der Ersteltern, so,
ja,
weißt du,
genau.
So.
Und ne, je nachdem, was man dann so für ein Kind bekommt, welches Temperament das hat, wie die Geburt war, wie die erste Zeit war und so, erweisen sich dann manche dieser Vorstellungen als tragfähig und viele halt auch nicht. Und viele werden dann relativ schnell über Bord geschmissen. Und wenn natürlich dann beide Eltern sozusagen gemeinsam an so einen Punkt kommen, zu sagen, das haben wir uns anders vorgestellt, klappt aber nicht, machen wir halt was anderes so, dann kann das ja auch sehr zusammenschweißen, ne? Dass man als Eltern gemeinsam sagt, ey, wir merken gerade, Elternschaft ist anders, als wir dachten, wir finden dann gemeinsam einen neuen Weg. Aber was eben auch relativ häufig passiert, ist, dass ein Elternteil, und das sind häufig die Mütter, die einfach den größeren Anteil der Care-Arbeit übernehmen, quasi ihr Bild von sich als Mutter permanent updaten und sagen, das klappt so nicht, das sehe ich nicht mehr ein, das sehe ich mittlerweile einfach auch anders, da habe ich mehr Wissen, mehr Erfahrung, eine andere Beziehung zu meinem Kind auch, als ich mir das vorher abstrakt vorstellen konnte, das will ich so jetzt nicht mehr oder das will ich unbedingt. Und das kann sich natürlich für den Partner auch schnell so anfühlen, als würde er denken, okay, meine Frau ist jetzt irgendwie so im Alleingang unterwegs, ja, die schreibt jetzt all unsere Erziehungsvorsätze und Regeln neu, alles, was wir besprochen hatten oder was wir uns vorgestellt hatten, gilt nicht mehr und ich werde hier gar nicht mehr gefragt und gar nicht mehr mitgenommen. Oder es kann eben wirklich auch zu so einem Konflikt dann kommen, zu sagen, ich will das immer noch so und die andere Person sagt, ich will das aber nicht mehr, ich finde das nicht fair unserem Kind gegenüber oder was auch immer. Und dann haben ja viele Paare so die Sehnsucht nach so einem Schiedsrichter, der dann praktisch kommt und sagt, du hast recht, du hast Unrecht. Und es ist für viele sehr schwer auszuhalten, dass es so einen Schiedsrichter in dem Sinne bei vielen Themen zum Umgang mit Kindern nicht gibt, weil es nicht, ne, diesen einen objektiv richtigen Weg gibt bei vielen Fragen, sondern oft ist die Antwort der Wissenschaft, kommt drauf an, ne?
Ja, ich zoome quasi noch näher rein und möchte auch ergänzen, dass es einfach auch um was geht, was dir unglaublich wichtig ist. Also diese kinderlosen Menschen, die da irgendwie aufeinander trafen, egal welche Beziehungsebene, mir total egal, die konnten ja noch viel besser Kompromisse verhandeln, weil es ja nur um sie selbst ging. Ja. Gehen wir heute frühstücken, gehen wir nicht frühstücken oder sagen wir, die haben natürlich auch essentiellere Konflikte als das, die können immer für sich selbst verhandeln. Aber wenn du mit meinem Kind ohne Mütze rausgehst, dann ist das gefühlte Körperverletzung mit Todesfolge. Ja. So ungefähr ist sozusagen bei jetzt, wenn man bei den Kleineren ist, können die Gefühle schon sein. Und die Emotionalität ist ja dann oft so hoch, so schnell, weil man ja auch oft gar nicht anders kann.
Ja, und da passieren halt wirklich krasse Dinge, auch auf dieser emotionalen Ebene. Ich habe mal als Stillbegleiterin mit einer Mutter zu tun gehabt, die war selber mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden und hatte sozusagen für sich mitgenommen, als Mutter allein für alles zuständig zu sein, ist echt Mist, das geht gar nicht. Und deswegen war ihr ein ganz wichtiges Anliegen in der Schwangerschaft mit dem ersten Kind, mit ihrem Partner zu besprechen, Gleichberechtigung ist unser höchstes Ziel. Wir wollen wirklich uns alles ganz gerecht aufteilen und nicht in diese Falle rutschen, dass ich als Mutter sozusagen quasi automatisch immer die Person ist, die sich mehr um unser Kind kümmert. Und im Zuge dieser Überlegungen haben dann die beiden miteinander erörtert, ob für so eine gleichberechtigte Partnerschaft das Stillen des Kindes förderlich sei und kamen zu dem Schluss, nein, es ist deutlich leichter, sich gleichberechtigt um ein Kind zu kümmern, wenn man von Anfang an die Flasche gibt, weil man dann eben auch wirklich 50-50 die Mahlzeiten sich aufteilen kann. Also war der Plan zu sagen, dieses Baby, das dann da auf die Welt kommen soll, das soll von Anfang an die Flasche bekommen. Die Mutter wollte sozusagen gar nicht anstillen, ja, sondern wollte praktisch direkt dann eine Abstilltablette nehmen im Kreißsaal, dann diese Flaschennahrung sofort beginnen und war da so ganz überzeugt von, dass das ist, was sie beide wollen. Und dann kam dieses Kind auf die Welt und sozusagen im völligen High der Hormone hat die Mama ihr Baby an die Brust gelegt, direkt nach der Geburt, einfach als wirklich so einen intuitiven Akt. Das Baby hat getrunken und die Mutter hat gesagt, okay, das war ein scheiß Plan, ich stille. Ja? Und das war wirklich so eine, sie hat es später im Nachhinein beschrieben, gar nicht als eine Entscheidung, sondern das war einfach was passiert ist und was dann so war. Und was dann aber für den Partner echt so eine Irritation war, im Sinne von, wir haben da jetzt die ganze Schwangerschaft drüber gesprochen, wir haben Flaschen gekauft, wir haben die Gerätschaften da, wir haben das Milchpulver da, wir hatten den ganzen, unser ganzer Plan basierte darauf, dass du nicht stillst und jetzt sagst du einfach, doch nicht, so. Und die Mutter so, ja, so ist es jetzt, ne? Und ich finde das so nachvollziehbar, aus beiden Seiten, weißt du, dass sozusagen die Mutter sagt, ja, ich hatte mir das halt theoretisch vorgestellt, aber da kannte ich ja mein Baby noch nicht. Und ich kann aber auch verstehen, dass der Partner dann da so steht und sagt, Moment mal, was? Ist jetzt alles, was wir besprochen hatten, obsolet? Mhm. So.
Das ist echt eine starke Geschichte. Also auf der Paarebene ist es dann wahrscheinlich so ein Crucial Point nach, ne? Schnarch, David Schnarch. Ja. Und die konnten ja nicht mehr verhandeln.
Nee, genau. Also, und das war auch relativ
in dem Moment,
klar.
Ich habe entschieden und jetzt müssen wir beide darüber sprechen, was bedeutet das für dich und was bedeutet das für mich? Ah ja. Und als du es erzählt hast, fielen mir viele so ähnliche Szenen ein. Elternschaft ist ja oft ad hoc, ist ja oft im Moment. Ja. Und gleich wird einer von uns beiden das Wort Glaubenssätze sagen, dass man ja im Moment in der Überforderung, in der Euphorie zurückgreift auf Erfahrungen, die man selber gemacht hat oder auf Beobachtungen, die man gemacht hat. Wir haben doch gesagt, am Sonntag gibt's kein Eis und das Kind kommt um die Ecke mit dem Eis und sagt, ich muss dir mal eins kaufen, weil du weißt nicht, weil da war ein Junge und der hatte auch ein Eis und der hat mich mit großen Augen angeschaut und ich wollte nie die Mutter sein, die im Schwimmbad nicht das zweite Eis nahm, aber weißt du, so, also wir alle sind da ja relativ oft und relativ regelmäßig in solchen Situationen, die man nicht planen und besprechen kann, sondern dann geht's irgendwie um so eine Mischung aus Gut-Feeling und Werte, zu denen wir sagen, das wäre gut, wenn die hier überwiegend mitschwappen würden.
Ja, weißt du, ich musste gerade, als du das erzählt hast, lustigerweise kurz an Cem Özdemir denken, der Ministerpräsident jetzt der neue von Baden-Württemberg, der im Wahlkampf gesagt hat, ich mache diese Spitzenkandidatur, aber ich brauche dafür maximale Beinfreiheit. Und was er damit meinte war, er kann sozusagen nicht bei allem, was er tut, ganz exakt immer erstmal mit der Partei Rücksprache halten, darf ich das jetzt so sagen? Sondern als allererstes will er als der Mensch, der er ist, kandidieren. Und ja, er hat die Partei im Rücken, aber er will vielleicht auch mal was sagen, was nicht Parteilinie ist. Und daran musste ich gerade denken, als du das beschrieben hast, mit diesem Moment in der Elternschaft. Ich glaube, ich als Mutter brauche auch in meiner Rolle maximale Beinfreiheit. Also ich brauche die Möglichkeit zu sagen, eigentlich hatten wir dies besprochen, aber die Situation erfordert jetzt was anderes. Und ich glaube, dass Elternschaft total profitiert, wenn man sich gegenseitig sozusagen diese Beinfreiheit lässt, zu sagen, ich traue dir zu, ne, in Situationen zu handeln, wie es in dem Moment sich richtig anfühlt. Und das ist wichtiger als unser gemeinsames Erziehungslehrwerk, wenn man so will, was wir uns mal so besprochen haben. Und gleichzeitig funktioniert das, sich gegenseitig diese maximale Beinfreiheit so zu gewähren und zuzugestehen, aber natürlich auch nur, wenn man trotzdem das Gefühl hat, wir stehen so auf einem gemeinsamen Grund, wir haben sowas wie eine gemeinsame Basis, weißt du? Wenn mein Mann mit unseren Kindern unterwegs ist und er entscheidet spontan, die kriegen jetzt ein Eis oder die kriegen kein Eis oder wir machen jetzt dies oder wir machen jetzt das, dann kann ich da sehr entspannt mit sein, solange ich weiß, das bedeutet nicht, dass er auf einmal anfängt, sie anzubrüllen, sie zu bestrafen, sie zu beschämen, sie gegeneinander auszuspielen, sowas irgendwie, ne? Und umgekehrt genauso, so, ne? Also, und gleichzeitig sind natürlich die Vorstellungen davon, wo fängt, du hast es vorhin mit der Mütze so ein bisschen überspitzt gesagt, die Kindswohlgefährdung an, sind natürlich auch verschieden, ne? Also mein früheres Ich, nach der Geburt von meinem ersten Kind, war super skeptisch und streng beim Thema Bildschirmmedien. Und wenn ich da nach Hause gekommen wäre, nach einem Nachmittag und hätte erfahren, mein zweijähriges Kind hat jetzt 3 Stunden vorm Fernseher gesessen, weil mein Partner im Moment seiner maximalen Beinfreiheit überlegt hat, das wäre jetzt gerade die einfachste Lösung, alles andere fühlt sich überfordernd an, wäre ich sauer gewesen und hätte das Gefühl gehabt, hier, das kannst du doch nicht machen. So. Heute, ja, wenn ich nach einem stressigen Nachmittag oder wie auch immer nach Hause komme und mein Mann sagt zu mir, ey, heute haben die Kinder echt deutlich mehr Medienzeit gehabt, als wir das eigentlich vereinbart haben, ist mein erster Impuls nicht Wut oder einen Vorwurf machen oder so, sondern große Empathie im Sinne von, ah, okay, scheint ein harter Tag gewesen zu sein. Gut, dass du eine Lösung gefunden hast. Gut, dass du einen Weg gefunden hast. Aber das kann ich auch nur deswegen so fühlen, weil ich gleichzeitig weiß, mein Mann macht es nicht einfach aus Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, kein Bock, sich mit den Kindern zu befassen, so, sondern die Situation hat es in dem Moment für ihn erfordert und das ist dann okay. Weißt du, was ich meine? Und wenn man sozusagen diese Ebene miteinander hat, zu sagen, wir haben so ein paar Werte, die sind für uns klar und wir ziehen grundsätzlich in einem Strang und versuchen uns als Eltern auch gegenseitig da viel Freiheiten zu lassen, dann ist das auch für Kinder überhaupt nicht schlimm, wenn Eltern sich unterschiedlich verhalten, wenn da nicht immer eine total stringente Logik dahinter ist, ne? Wenn Mama eher hier vielleicht ein bisschen strenger ist und Papa da ein bisschen lockerer, das kann sogar sehr förderlich sein, weil Kinder so eben auch lernen, ne, eine gewisse Flexibilität und die Tatsache, dass Menschen verschieden sind. Aber wenn natürlich diese Basis fehlt, wenn man wirklich fundamental unterschiedlich auf Kinder und ihre Rechte und ihre Bedürfnisse blickt, wenn man unterschiedlich definiert, wo Gewalt beginnt zum Beispiel, ne, dann können das halt wirklich sehr existenzielle Themen sein, wo man auch nicht mehr einfach sagen kann, naja, macht halt jeder, wie er meint, wird schon nicht schaden.
Und wenn man ein Paar ist, wird es ja noch komplizierter, weil es ja dann nicht nur in Anführungsstrichen eine Erziehungsverhandlung ist, sondern das ja auch immer eine Paarebene hat. So wie du mit meinem Kind umgehst, gehst du ja irgendwo oder in einem anderen Kontext auch mit mir um.
Ja.
Das ist ja so, das schwingt ja da auch mit.
Ja, ich hatte vor kurzem Kontakt mit einer Mutter, die hat mir erzählt, dass sie zu einem Kongress fahren wollte, der für sie beruflich wichtig war. Und die Kinder dafür, also die hatte zwei relativ kleine Kinder, für ein Wochenende mit ihrem Papa sozusagen allein zu Hause gelassen hat. Und der Vater...
Mit dem Papa der Kinder.
Mit dem Papa der Kinder. Genau, mit dem Papa der Kinder. Und der Vater der Kinder fand das nicht gut. Der hat ihr vorher gesagt, ich möchte nicht, dass du zu diesem Kongress fährst. Ich möchte, dass du zu Hause bleibst und dich um die Kinder kümmerst. Und die Frau hat es trotzdem so ein bisschen durchgesetzt und hat gesagt, nee, das ist für meinen Beruf einfach wichtig. Ich muss dahin. Diese zwei Tage mit den Kindern, das schaffst du. So. Und dann kam sie nach diesen zwei Tagen zurück. Und die Kinder hatten noch die gleichen Klamotten an, die sie ihnen angezogen hatte, sozusagen zwei Tage vorher, und haben gesagt, wir mussten überhaupt nicht Zähne putzen und wir wurden überhaupt nicht gewaschen und wir haben die ganze Zeit von Keksen gelebt und so. Und die Kinder, denen ging es, sag ich mal, körperlich gut. Also die waren nicht vernachlässigt oder traumatisiert. Aber die Mutter hat mir dann eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, für mich fühlte sich die Art und Weise, wie mein Mann mit unseren Kindern an diesem Wochenende umgegangen ist, ein bisschen an wie ein persönlicher Racheakt an mir. Also er wollte nicht, dass ich fahre, und ich wurde quasi bestraft dadurch, dass dann die Kinder eben nicht die Zähne geputzt bekommen haben und so, weil er weiß, dass mir das wichtig ist und weil er mir quasi vermitteln will, ja, wenn du nicht da bist, dann läuft's halt nicht so, wie du es gerne hättest. Ja, wenn du willst, dass deine Kinder mit geputzten Zähnen ins Bett gehen, bleib halt hier. So. Und da hat sie dann mich gefragt, ob sie da zu streng sei mit ihrem Mann und ob das nicht, in meinen Worten, moralisch neutral sei, wie ihr Mann da mit den Kindern umgegangen sei. Vielleicht hätte er einfach einen entspannteren Erziehungsstil als sie. Und da habe ich sofort gesagt, nee, darum geht es nicht bei moralisch neutral. Ich empfinde das als krass respektlos und wirklich gewaltvoll dir gegenüber, quasi zu sagen, so Basics unserer Elternschaft halte ich nicht hoch, während du nicht da bist. So ein bisschen schon auch mit diesem Impetus, so lese ich das zumindest, damit du mal siehst, ja, dass das halt nicht geht.
Und damit du mir halt auch ja nie wieder auf sowas fährst. Und vor allem wird sie ja unter Druck gesetzt, wie man sich in Beziehungen bitteschön gefälligst nicht unter Druck setzt.
Ja. Weißt du, und gleichzeitig ist es wirklich immer eine Frage von Kontext. Ja, also es gab durchaus auch schon Situationen in unserer Familie, wo sowohl mein Mann als auch ich nach Hause kamen und die Kinder lagen im Bett und hatten an dem Abend nicht die Zähne geputzt. Und das kann tausend Gründe gehabt haben, ne? Man kam super spät nach Hause, alle waren schon total drüber, man hatte keine Kraft mehr, die Kinder waren im Auto eingeschlafen, whatever.
Ist schon
so,
klar,
ne?
Das ist nicht
und
der Punkt.
Das ist nicht der Punkt. Also ich finde es dann auch eben wichtig, grundsätzlich als Eltern miteinander sozusagen diese Großzügigkeit zu haben, dieses Vertrauen, so ein bisschen, wir machen alle das Beste, was geht. Und wir reiben einander nicht rein, was jetzt halt gerade nicht ging. Wir waren auch nicht dabei, ja. Aber es ist eben ein großer Unterschied, ob ich weiß, mein Partner, meine Partnerin tut, was er oder sie kann und irgendwann stößt man halt auch an Grenzen. Oder ist es praktisch so, wie du sagst, dass man da praktisch so einen Konflikt auf Paarebene letztlich auch mit über so ganz teilweise subtil toxische Muster löst, indem man eben auch gerade so wunde Punkte dann benutzt, im Sinne von, ich weiß, dass dir das besonders wichtig ist und deswegen mache ich das jetzt nicht, ne, um dich da auch zu verletzen letztlich oder um dir eine Lektion zu erteilen oder wie auch immer. Und das ist eben das Ding, was halt leider oft in diese Frage von, ist es schlimm, wenn Eltern unterschiedlich erziehen, eben so mit reinspielt, ne? Grundsätzlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn Eltern unterschiedlich erziehen, aber es ist schon schlimm, wenn Eltern einander so wenig liebevoll zugewandt sind und so wenig respektieren, dass sie praktisch bewusst und mit Absicht die Vorstellungen des anderen untergraben oder genau was extra nicht machen, was der anderen Person wichtig ist.
Hm. Nora, ich überlege so ein bisschen, sollen wir jetzt eher die Paarebene vertiefen, weil das ist super spannend? Oder wollen wir jetzt hypothetisch mal eher sagen, jetzt lassen wir mal die Paarebene beiseite? Weil ich kenne für beides so viele Beispiele. Ich kenne sozusagen einerseits, irgendwie ist es fast immer auch Paarebene oder ganz viel spielt da eine Rolle. Und ich kenne aber auch Beispiele, wo das Paar augenscheinlich von außen betrachtet, okay, dasteht. Aber die beiden einfach sehr unterschiedlich mit den Kindern umgehen. Ja. Und auch so, dass man sagt so, echt jetzt? Also das passt ja überhaupt vorne und hinten nicht zusammen. Ja. Und ich finde beides.
Ich finde auch beides spannend.
Deswegen, wenn wir nochmal auf die Paarebene gucken, wie jetzt dieses Kongressbeispiel, das, sagen wir mal so, wenn die keine Kinder gehabt hätten, dann hätte er ihre Bahncard aufgegessen oder was weiß ich. Also weißt du, so.
Oder eben einfach die Wohnung in einem totalen Chaos hinterlassen, im Sinne von, wenn du hier nicht aufräumst, dann kommst du in eine völlig,
ne? Ich fütter deinen Hamster Küche nicht. Oder also, es klingt mir so völlig von außen herum psychologisierend, als wollte er halt nicht, dass sie da letztlich ihre Autonomie auslebt. Und ich glaube halt, solange man auf der Paarkonfliktebene läuft, lohnt es sich, glaube ich, schon, möglichst gut hinzugucken und zu sagen, streiten wir jetzt über Erziehungsstile? Oder verhandeln wir hier eigentlich dein Frauenbild, mein Mutterbild, deine Vaterrollenzuschreibungen oder einfach das Gefühl von klassischen Beziehungsbildern oder was auch immer, bis hin zu uralten Ängsten nach, ich will nicht verlassen, ich will gesehen werden, ich drücke mich umständlich aus, ja.
Ja, also ich weiß, was du meinst, manchmal sind die Konflikte rund ums Thema Erziehung oder Umgang mit Kind, mit Kindern, letztlich Stellvertreterkonflikte, ne, für Beziehungskonflikte. Ja. Und manchmal aber eben auch nicht. Manchmal ist es auch wirklich einfach so, dass man unterschiedliche Meinungen, Ansichten hat, die ja auch oft aus der eigenen Biografie kommen, ne? Also dass man sagt, das war gut für mich, das war nicht gut für mich, das hat mir auch nicht geschadet, wie auch immer. Und sehr oft erlebe ich das auch, dass Eltern sich dann auch sozusagen so beide gegenseitig so hochrüsten. Also jeder sucht sich dann so seinen Kronzeugen für die eigenen Überzeugungen, weißt du? Also einer holt dann einen Zeitungsartikel raus und sagt, hier steht's doch, das ist schädlich für Kinder. Und die andere Person sagt, aber ich habe hier einen Podcast, da wird das Gegenteil gesagt. So. Und dann schickt man praktisch auf einmal so die verschiedenen selbstgewählten Experten wie in so einen, weißt du, in so einen stellvertretenden Ringkampf. Anstatt eben auch miteinander wirklich in Austausch zu gehen, von dieser Ebene, warum ist mir das so wichtig? Warum bedeutet mir das so viel? Ich erlebe das oft, dass Paare, wenn sie unterschiedliche Einstellungen haben zum Thema Erziehung, wirklich gewinnen wollen. Also die haben wirklich das Gefühl, es gibt hier so einen Kampf der Philosophien und dann ist immer so die Sehnsucht danach, der einen Studie, dem einen Buch, dem einen Beweis, dass man dem anderen so hinknallen kann und sagen, ich habe recht, du hast Unrecht. Und das klappt praktisch nie, weil die Art und Weise, wie wir mit unserem Kind, unseren Kindern umgehen wollen, was sehr Persönliches ist. Und wenn wir darüber in Austausch kommen wollen, auch Konflikte austragen wollen, müssen wir erstmal anerkennen, dass die andere Person es ja auch in den allermeisten Fällen gut mit uns und unseren Kindern meint. Also ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, um es mal so ein bisschen konkret zu machen, dass viele Mütter oft eher so einen ganz starken Fokus auf Sanftheit legen, ihre Kinder vor vielen Dingen schützen wollen. Auch eher so die Tendenz haben zu sagen, wenn mein Kind vor was Angst hat, muss es das nicht machen. Wenn es wo nicht hin will, hole ich es ab. Ich will, dass mein Kind sich immer sicher und geborgen fühlt. Und sehr viele Väter, auch aufgrund ihrer männlichen Sozialisation, sind so ein bisschen fordernder. Die sagen, hey, Kinder müssen auch mal lernen, sich irgendwo durchzubeißen. Manchmal ist es auch wichtig, aus der Situation nicht sofort gerettet zu werden, da baut man auch Resilienz auf, Widerstandskraft auf. Wie stolz wird unser Sohn sein, wenn er die Klassenfahrt geschafft hat und nicht abgeholt wurde? Solche Sachen. Und wenn man da natürlich drauf blickt und dann so ein bisschen als Mutter so denkt, mein Mann, das Monster, ja, will unser armes Kind nicht retten, dann ist es sehr schwer, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und oft hilft es in solchen Momenten trotzdem jeweils gegenseitig, sich sozusagen erklären zu lassen, warum glaubst du, dass das gut für unser Kind ist? Also was wünschst du unserem Kind damit? Und es ist ja nicht verkehrt, dass tatsächlich Kinder Schutz brauchen und ein gewisses gefordert werden auch brauchen. Und wenn wir da so anfangen, ne, auf, uns aufeinander zuzubewegen und zu sagen, ich bin ganz bei dir, dass Kinder auch Resilienz entwickeln müssen, aber ich habe das Gefühl, hier in diesem speziellen Fall geht das über die Belastungsgrenze unseres Kindes. Ich würde deswegen gerne Folgendes vorschlagen, das heißt aber nicht, dass wir in jeder Situation es exakt so machen, ne? Dann kann man dann natürlich in einen wertschätzenden Austausch kommen, wo man praktisch sieht, das, wo mein Partner, meine Partnerin herkommt, ist nicht irgendein völlig verdrehter Unsinn, sondern die haben auch was Wichtiges im Blick, aber vielleicht gerade einen anderen Blick als ich.
Ich gucke nur so ein bisschen, wie ich gucke, weil das mir noch ein bisschen nach dem Labor klingt. Das heißt, in der Praxis, ich hoffe, das meine ich überhaupt nicht als Kritik, nein, Nora, ich finde sozusagen, das Brennglas ist, Kind will Schuhe nicht anziehen.
Ja.
Stereotypisch, er sagt, wenn dann Medienzeit, Süßigkeitenverbot, tralala. Mhm. Sie steht dahinter und denkt, was ist denn das für ein Monster und überhaupt völlig kontraproduktive Aussage. Ich wohne hier neben dem Kindergarten und heute Morgen, Mutter auf dem Lastenfahrrad, diktierte so vorne in den Korb und Emilia, wir sind eh spät dran und wenn wir jetzt ankommen, dann machst du kein Theater, dann überlege ich mir, ob du heute Nachmittag Medienzeit bekommst. 1:1 heute Morgen hier vor unserer Tür, ja? Und wie wir hier immer sagen, wir kennen den gesamten Kontext nicht, deswegen soll das so sein, wie es ist, aber wäre es halt mein Kind, würde ich sagen, oha, zumindest. Würde ich sagen, hey, was geht bei euch ab? Ich wollte nur einmal runterbrechen auf dieses, klar, kann man ruhigen Geistes miteinander sich darüber austauschen, was man unbedingt natürlich tun sollte.
Ja, ja, aber in der akuten Situation muss halt eine Entscheidung her, ne?
Genau, in der akuten Situation passiert ja der kleine Vulkanausbruch in meiner Wahrnehmung. What the fuck do I do now?
Ja. Ich spiele die Frage jetzt zu dir. Wie macht ihr das denn als Eltern?
Also wir haben uns halt irgendwann mal sukzessive, spielerisch, unspielerisch und auch manchmal einfach in Konflikten letztlich zugestanden einzugreifen. Mhm. Also wir sind uns beiderseits schon sozusagen verbal in die Hand gefallen. Nee. Also hier herrscht nicht bedingungslose Elternloyalität. Mhm. So. Das fand ich irgendwie, das ist auch ein Learning, sag ich mal.
Ja, also ihr habt quasi einander gegenseitig gesagt, es ist okay, wenn du für unser Kind in die Bresche springst, wenn ich gerade irgendwas mache, was du nicht gut findest.
Wenn meine Frau mir da widerspricht, höre ich auch einen dringenden Rat und nicht nur einen, jetzt kommst du auch noch daher, Widerspruch. Ja. So, ja. Und umgekehrt genauso.
Ja. Also wir haben das auch mit dann dieser Absprache zu sagen, wir sind beide auch immer Anwälte unserer Kinder sozusagen und das kann eben auch bedeuten, dass man dem Elternteil, das gerade irgendwas sagt, macht, tut, in die Parade fährt quasi und sagt so, stopp, das stimmt natürlich nicht oder jetzt übernehme ich oder was der Papa gerade gesagt hat, wird natürlich nicht passieren oder sowas. Und ich finde aber, da muss man schon auch als Paar echt gut und emotional stabil dastehen, dass das so geht, weil ich kenne das schon von mir selber teilweise auch. Also ich finde es total richtig und manchmal nervt es mich trotzdem total, weil ich bin in dem Moment dann vielleicht wütend oder sauer oder von irgendwas sehr überzeugt und dann quasi so, ich sag jetzt mal so ein bisschen, vor Publikum demontiert zu werden, ja, das löst in mir immer noch manchmal so einen Impuls aus von, hallo, ich bin deine Frau, steh jetzt hier mal zu mir, so. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig und richtig, dass eben auch die Kinder nicht so die Erfahrung machen, die Eltern stehen da wie so eine Wand, ja, und sind immer zu zweit und halten immer zusammen. Und man selber als Kind ist ja oft nur eins und dann allein schon deswegen im Nachteil und man ist kleiner und schwächer und abhängiger. Und gleichzeitig ist auch da natürlich so ein Ding, ich finde das total wichtig und richtig, dass man eingreifen darf und gleichzeitig musste ich zum Beispiel für mich schon auch lernen zu sagen, manchmal ist das gut und manchmal ist es auch wichtig, dass ein Elternteil mit einem Kind einfach einen Konflikt aushandeln darf, ohne dass sich das andere Elternteil immer gleich einmischt. So, das ist jetzt gerade so deren Ding irgendwie. Ne?
Das stimmt, das kenne ich auch, dass der andere sagt, du musst dich jetzt hier nicht permanent einmischen, das kriegen wir schon auch mal hin oder das hält sie auch mal aus und das gehört auch dazu. Das stimmt, ja, da hast du recht. Ich finde überhaupt so flieren so ein bisschen schwierig. Also wenn jetzt ich mit dem Kind anders spreche als du, dann du mir immer sagen würdest, nein, aber du musst da irgendwie die Sprache verwenden und du musst es dem Kind so und so und so sagen, dann ja auch so dieses ganze authentische, wo bin ich denn hier eigentlich noch, auf der Strecke bleibt. Ja. Das ist echt ein Hot Take. Ja.
Und ich habe zum Beispiel schon den Take, dass ich grundsätzlich finde, man kann sich als Eltern absprechen, man kann bestimmte Dinge miteinander überlegen, ne, und man kann gemeinsam überlegen, was sind unsere Regeln als Familie zum Thema Mediensüßigkeiten, Hygiene, you name it, so. Und gleichzeitig finde ich trotzdem, da sind wir wieder bei der Beinfreiheit, letztlich muss es die Person authentisch vertreten können, die dann halt auch da ist in dem Moment. Also was ich schon manchmal auch erlebe, ist, dass Väter oft den Anspruch haben, bestimmte Regeln quasi mitzubestimmen, die sie dann aber quasi nie durchsetzen müssen, weil sie so wenig da sind. Ja, und weißt du, also genau. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Nachricht bekommen, die ist mir noch total deutlich vor Augen. Und zwar ein Vater, der sehr, sehr viel gearbeitet hat. Also der wirklich unter der Woche teilweise auch tagelang gar nicht zu Hause war. Und ich spiele jetzt nicht auf meinen Mann an. Das war wirklich ein anderer Vater, muss ich jetzt dazu sagen. Der war in so einem Business-Kontext unterwegs, wo er sehr viel auf Englisch sprechen musste. Und er hat sozusagen für sich selbst biografisch das Gefühl gehabt, dass es für ihn immer so ein bisschen nachteilig war, dass er nicht so fließend Englisch sprechen kann wie andere Leute in dieser Businesswelt. Er hatte immer so das Gefühl, ich wünschte, ich wäre zweisprachig erzogen worden, dann würde mir das jetzt leichter fallen. Also hatte er die fixe Idee, es wäre doch super, wenn seine Kinder von klein auf Englisch lernen würden. Dann hat er sich überlegt, meine Frau und ich sprechen beide nicht muttersprachlich Englisch, aber die Kinder gucken ja gerne Fernsehen. Das ist mir sowieso ein bisschen im Dorn im Auge, weil nicht so gut für die Sprachentwicklung und für alles. Dann verbinden wir das doch und sagen, die Kinder dürfen Fernsehen, aber nur auf Englisch. Ja? Und hat dann praktisch so ein pädagogisches Verdikt erlassen, zu sagen, also Frau, während ich weg bin und arbeite, machst du den Kindern in der Medienzeit nur noch englische Kinderserien an. Und dann kam der Vater eben irgendwann mal von der Arbeit und die Kinder saßen vorm Kinderkanal und haben irgendwas auf Deutsch geguckt. Und der Vater ist total ausgerastet, hat seine Frau angemacht. Ja, sondern von, wir hatten doch abgesprochen, die gucken auf Englisch. Wie sollen die Englisch lernen, wenn die jetzt hier wieder deutsches Kinderfernsehen gucken? So. Und dann hat der Vater mir geschrieben, ohne Witz, und gefragt, wo er sozusagen falsch abgebogen sei, dass seine Frau ihm jetzt vorwirft, sozusagen mit ihr unsolidarisch umzugehen. Er hätte gute Gründe dafür, dass seine Kinder Englisch lernen sollen. Er hätte sich ein gutes Programm überlegt, wie das klappen soll. Seine Frau muss es nur umsetzen.
Er hat es abgesprochen, denkt er.
Ja, und er ist, und es ist ja wohl nur recht und billig, dass er sauer wird, wenn sie das dann nicht macht. Und nicht mal mehr einen guten Grund anfügen kann. Nur die Kinder haben halt rebelliert gegen das Fernsehen, bei dem sie nichts verstanden haben. So, und das erzähle ich jetzt auch durchaus natürlich, ne, mit ein bisschen Humor in der Stimme, weil ich das irgendwie auch eine skurrile Nachricht einfach fand. Ich habe mich mit dem Vater ganz nett dann nachher noch ausgetauscht, aber der Punkt war, dass ich schon damals zu ihm sagte, ich finde nicht, dass man das machen kann, so ein Erlass quasi seiner Familie hinterlassen und sich dann aus dem Staub machen und sich ärgern, dass er nicht umgesetzt wird, sondern wenn es dir ein wichtiges Anliegen ist, dass deine Kinder früh mit Englisch in Kontakt kommen, dann, keine Ahnung, sprich mit ihnen, mach mit ihnen einen Englischkurs, mach irgendwas damit. Aber du kannst nicht deine Frau da so quasi verhaften mit was, was vielleicht gar nicht ihr Thema ist und dann sauer sein, wenn sie es nicht macht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich eben immer wieder erlebe, dass oft wirklich auch Väter, die einfach durch ihre Berufstätigkeiten sehr häufig sehr viel weniger Zeit mit den Kindern verbringen, dann super streng sind mit den Müttern im Sinne von, warum hast du darauf nicht geachtet und warum hast du das nicht durchgesetzt und warum ist das nicht passiert? Das kann doch nicht so schwer sein, aber ich selber mach's halt nicht, weil ich habe ja keine Zeit. Und da bin ich dann schon auch bei Vorträgen und so oft sehr parteiisch und sage, wer gleichberechtigte Erziehung wirklich will, der muss sich auch gleichberechtigt kümmern. Aber wenn eine Person 80% oder 90% der Care-Arbeit macht, dann hat die auch die
Hoheit,
Leitlinienkompetenz, so. Wenn du so willst. Also die gibt da die Richtung vor. Ich finde das nur recht und billig, weil ich mir das schrecklich vorstelle, die Person zu sein, die quasi eine Erziehung durchführen muss, in Anführungszeichen, die nicht die eigene ist, in Abwesenheit von jemandem, der sich das theoretisch überlegt hat, aber es dann nicht machen muss.
Mir fällt jetzt erst auch nochmal ein Unterschied auf, zwischen Erziehung und Umgang.
Ja.
Oder finde ein besseres Wort. Also, weil du hast sie vorhin schon so ein bisschen so genannt, so diese miesen Verhaltensweisen. Also, wenn du ein Kind, mit dem wir hier leben, erniedrigst oder lächerlich machst oder Ironie verwendest, wo es das Kind nicht versteht oder es haust oder es ihm wehtust oder es ja, ihm die Zähne nicht putzt, dann ist es ja nicht Erziehung. Und ich glaube, den Denkfehler habe ich vorhin so ein bisschen gemacht. Ja. Das war nie, oft nicht so ganz trennscharf zu sagen, das ist kein Erziehungsstil.
Das Verhalten.
Also das, ja, aber darüber sozusagen, da müssen wir immer eigentlich auf die Paarebene gehen. Also was mache ich, wenn mein Mann das Kind immer runter macht und fertig macht, ist eine ganz andere Frage als, was mache ich, wenn mein Mann das Kind eben keine Mütze aufsetzt?
Ja. Und genau, also es ist deswegen so vielschichtig, weil eben im Umgang mit Kindern so viele Dinge zusammenkommen. Ne? Es gibt diese Ebene von Fürsorgepflicht und Verantwortung. Und da gibt es eben leider manchmal auch das Element von weaponized incompetence. Sagt dir der Begriff was?
Nee, nicht
das
wirklich.
Haben also wir so vorhin so ein bisschen gestreift, schon bei dieser Beispiel mit der Frau, die zu dem Kongress gefahren ist. Also es gibt einfach manchmal diesen aggressiven Akt des quasi bewusst Dinge scheiße machen, ja, dass du sie danach nicht wieder machen musst. Und so dieses, oh ja, sorry, ich konnte das Kind nicht richtig wickeln, dann ist alles ausgelaufen. Oh ja, sorry, ich konnte das nicht und das nicht. Und oh, jetzt habe ich leider mehr Arbeit gemacht. Naja, hättest du es halt besser selbst gemacht, so, ja. Und es gibt relativ viele Paardynamiken, wo diese weaponized incompetence eben auch im Umgang mit Kindern eine Rolle spielt, dass quasi viele Mütter sagen, wenn ich mein Kind mit meinem Partner 2 Stunden alleine lasse, ist es danach so dysreguliert und gestresst und möglicherweise emotional verletzt von seinen Verhaltensweisen, dann mache ich es halt lieber selber so, ne? Und dann kann das natürlich auch für den Partner eine bequeme Nummer sein, zu sagen, cool, dann muss ich mich nicht kümmern. Und gleichzeitig gibt es aber ja auch ganz viele sehr, sehr engagierte Eltern, also wo beide Eltern wirklich Bock haben auf die Kinder und Bock haben, sich mit denen auseinanderzusetzen, wo trotzdem einfach sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon herrschen, wie man das jetzt gut und richtig macht. Ich erlebe das zum Beispiel auch sehr häufig bei Paaren mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, ne? Also die aus unterschiedlichen Ländern teilweise kommen oder einfach innerhalb eines Landes kulturell sehr unterschiedlich geprägt wurden, ne? Weil zum Beispiel solche Fragen wie, wie lang, wie früh soll ein Kind in der Kita sein, auch sehr viel damit zu tun haben, welche kulturellen Botschaften ich da für mich mitbekommen habe oder so. Und auch solche Fragen wie, was kann ein Kind in welchem Alter, was kann man von wem erwarten, wie viel Selbstständigkeit und so. Das hat sehr, sehr viel mit kulturellen Normen und Setzungen zu tun. Und das ist zum Beispiel auch oft dann ein schwieriges Ding, wenn sozusagen beide Eltern auf ihre Weise es gut machen wollen mit den Kindern, aber einfach so unterschiedlich aufgewachsen sind und beide aber das Gefühl haben, das war gut und richtig so, ja. Und dann muss man sich so zusammenraufen, irgendwie auch noch so auf dieser Ebene von interkulturellen Beziehungen, ne? Und zum Beispiel, wenn jetzt ein Paar, also ein Mensch ist in Deutschland aufgewachsen, ein Mensch ist im Ausland aufgewachsen und beide leben aber zusammen in Deutschland, dann ist ja sozusagen diese Kultur hier sowieso schon sehr dominant, ne? Also über Kindergarten, Schule, soziales Umfeld. Und dann gibt es oft bei der Partnerin oder dem Partner aus einer anderen Kultur auch wirklich so ein ganz starkes eigenes Bedürfnis zu sagen, aber zumindest zu Hause will ich das und das und das hochhalten, so was auch viel mit der eigenen Identität dann zu tun hat, ne? Und da gibt es dann manchmal gerade, das erlebe ich auch manchmal im Kontext von Familienberatung und so, so eine gewisse kulturelle Unsensibilität, dass sich dann deutsch sozialisierte ExpertInnen, ja, so in eine Familie stellen und sagen, so muss man es aber machen mit Kindern, als hätten wir so die Weisheit mit Löffeln gefressen und man müsste jeder Person aus einem anderen Kulturkreis erstmal erklären, wie man richtig mit Kindern umgeht, weil natürlich nur wir wissen, was richtig ist, weißt du?
Ja.
Und grundsätzlich ist es eben so, dass ich denke, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich will es trotzdem nochmal betonen, wenn Eltern grundsätzlich miteinander so eine Basiswerte Grundlage haben. Und das kann wirklich auch einfach sowas sein wie, niemand wird hier körperlich gewaltvoll, niemand beschämt und beleidigt unser Kind. So, dann kann innerhalb dessen es durchaus funktionieren, dass Eltern auch wirklich sehr unterschiedlich erziehen, um jetzt wirklich diesen Erziehungsbegriff zu verwenden, und dass Kinder sich da sehr gut anpassen können, auch zum Beispiel, wenn ein Elternteil deutlich strenger und deutlich fordernder ist als das andere Elternteil. Und manchmal hat es sowas von ausgleichender Gerechtigkeit. So, ne? Also wenn ich das eine will, gehe ich dahin, wenn ich das andere will, gehe ich an. Ich kriege halt auch ganz, ganz viele Impulse als Kind. Was aber auch natürlich nicht selten passiert, ist, dass Kinder auf unterschiedliche Erziehungsstile auch mit unterschiedlichem Bindungsverhalten reagieren. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass eben das Elternteil, das sich feinfühliger, zugewandter, sanfter verhält, von dem Kind oder den Kindern präferiert wird. Dass dann eben auch so, nur du sollst mich ins Bett bringen, nur du darfst mich trösten, ich will zu dir, ich will nicht bei anderen Elternteil bleiben und so weiter, einsetzt. Und das ist eine sehr natürliche Reaktion von Kindern, ja, kann aber natürlich trotzdem sich auf vielen Ebenen, auf der Beziehungsebene dann wieder schwierig gestalten, weil ich als Außenstehende denke so ein bisschen, okay, Eltern ernten, was sie sehen. Also wenn ich halt der strengere, autoritärere Elternteil bin, darf ich das sein? Und wenn dann aber halt der Preis, den ich dafür bezahle, ist, dass meine Kinder mit ihren Sorgen und Ängsten und Nöten eher zum anderen Elternteil gehen, dann ist das halt so. Ja, also ich könnte es ja auch anders machen. Und gleichzeitig ist das aber natürlich oft so, dass gerade die strengeren, fordernden, autoritäreren Eltern dann schnell das Gefühl haben, sie fühlen sich quasi unterminiert vom anderen Elternteil. Mhm. Ja, wenn du immer so kuschelig bist und immer so sanft bist, dann bringt das ja alles hier nichts und ich bin einfach nur der Buhmann oder die Buhfrau sozusagen in unserem Haushalt. Und das begegnet mir immer wieder in meiner Arbeit und ich spüre dann oft so eine Erwartung von den strengeren Eltern, quasi, dass ich den anderen Eltern sagen soll, sie sollen da auch mal ein bisschen solidarischer sein und ein bisschen mehr auf so eine gemeinsame Linie einschwenken. Weil autoritäre Erziehung auch einfach nicht besonders gut funktioniert, wenn die Kinder gleichzeitig noch einen sicheren Hafen haben, wo sie auch hingehen können. Also wenn Kinder eine Wahl haben, weißt du?
Ah, okay.
Und ich finde das natürlich gut, weil sozusagen aus bindungswissenschaftlicher Sicht, ne, braucht ein Kind im Zweifelsfall eine sichere Person, um mit einer großen emotionalen Sicherheit durchs Leben zu kommen. Das heißt sozusagen aus meiner Warte, ne, wenn ich ja sozusagen aus dieser bindungsorientierten Sicht drauf gucke, denke ich, ich wünsche jedem Kind mit einem autoritären Elternteil ein nicht autoritäres Elternteil, bei dem sie Zuflucht finden können. Und dann kann das so ein bisschen, dann kann die autoritäre Erziehung auch einfach nicht so viel Schaden anrichten, finde ich super. Ja. Aber dass ich für das autoritärere Elternteil, das muss ja nicht irgendein Hardcore-Schulmeister mit Rohrstock sein, ne? Das kann einfach ein strengeres, fordernderes Elternteil sein, sich das dann blöd anfühlt, kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja.
Und ich habe da, das sage ich dir ehrlich, keine so richtig gute Lösung für, weißt du?
Ja, deswegen muss ich so lachen, weil es natürlich so ein, es bleibt Verhandlungssache. Ja, es bleiben ein paar rote Linien, die man ziehen kann, glaube ich. Hm. Und dann gibt es einiges zu verhandeln oder Unterschiede auszuhalten oder eben nicht auszuhalten. Und das ist halt so eine Sache, die man, glaube ich, nur sehr feinfühlig und nur sehr individuell oder halt auch mit Unterstützung von außen dann irgendwann anfangen kann zu benennen.
Ja, ja. Und um nochmal kurz auf dieses Thema getrennte Elternschaft zurückzukommen, da ist es tatsächlich so, sowohl aus rechtlicher Perspektive als auch aus psychologischer Perspektive, dass tatsächlich man im Prinzip heute sagt, wenn Kinder sozusagen in zwei Haushalten groß werden, wie auch immer genau das Arrangement dann ist, dann ist es wirklich wichtig, dass das jeweilige Elternteil dort die volle Entscheidungsfreiheit auch hat. Natürlich ist es ideal, wenn Eltern sich gemeinsam auf eine Linie verständigen können und es sowas wie ein bisschen, ne, also gemeinsame rote Linien gibt, aber solange es nicht wirklich um objektiv kindswohlgefährdende Handlung geht, also Kind im Auto mitnehmen, unangeschnallt oder sowas, ne? Oder irgendwie körperliche Gewalt oder so, ist es tatsächlich so, dass die persönlichen Freiheiten von Elternteilen, ne, dann sehr, sehr groß sind. Und wenn dann ein Kind bei einem Elternteil sehr strenge Medienzeiten einhalten muss und beim anderen Elternteil gar nicht, ja, und dann dysreguliert nach Hause kommt und auch dann natürlich dann die Medienregeln im anderen Zuhause wieder erstmal in Frage gestellt werden, weil am Wochenende durfte ich ja so. Das ist anstrengend, das ist nervig, das ist auch menschlich, da dann erstmal zu denken, oh, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass es Kindern deutlich besser tut, wenn diese Unterschiede dann einfach so sein dürfen und wenn dann das jeweils andere Elternteil so ein bisschen zähneknirschend sagt, nicht mein Bier, dann ist es so, ja, als wenn sozusagen die ganze Zeit über diese Themen Konflikte, ne, entspringen und verhandelt werden und wenn dann die Kinder auch in so eine Rolle kommen, quasi immer erstmal Rapport geben zu müssen, na, wie viele Stunden durftest du beim Papa am Tablet hängen, so, ne? Also das macht dann ganz viel Unsicherheit bei den Kindern und das schadet denen tatsächlich mehr, ja, als wenn es an den unterschiedlichen Orten unterschiedliche Handhabungen gibt.
Ja. Und es ist halt einfach auch nichts statisch. Also genau. Das Kind verändert sich dauernd, du veränderst dich dauernd, es kommt ein Schicksalsschlag oder ein Freudensding und plötzlich verändert sich die Partnerschaft, wenn es eine Partnerschaft ist, oder plötzlich verändern sich die Verhältnisse oder das Kind fängt an, Richtung Pubertät zu gehen oder verlässt die Pubertät hinten raus und jedes Mal hast du ja da auch wieder komplett neue Dynamiken. Und das sind ja dann, finde ich, halt so Chancenfenster, wo man sagen kann, es könnte das strengere Elternteil mal eine andere Rolle einnehmen, weil jetzt auch einfach es um andere Themen geht, dass man sich auch nicht in so Rollen reinschreibt. Das glaube ich dann bei Eltern von außen manchmal so zu sehen, dass die sich dann schon so gegenseitig immer bestärken in ja Good Cop, Bad Cop und so weiter.
Ja, nee, das ist so. Und dieses, was du sagst, es ist nichts statisch, es verändert sich alles. Das finde ich auch so wichtig, das im Kopf zu behalten. Unsere Rollen dürfen sich verändern, das Kind darf sich verändern. Wir dürfen von Kind zu Kind auch dazu lernen, wenn wir mehr als ein Kind haben, ne? Und ich finde es wertvoll, wenn wir als Eltern es schaffen, im Austausch zu bleiben darüber, warum wir mit unseren Kindern wie umgehen, wenn man da so eine gewisse Verletzlichkeit zulässt, wirklich auch darüber spricht, was sind vielleicht meine eigenen wunden Punkte, weshalb mir etwas wichtig ist oder so, dann kommen wir in so einen konstruktiven Austausch im Vergleich zu, wenn man sagt, ich habe recht, du hast Unrecht oder umgekehrt. Ich habe von manchen Eltern gespiegelt bekommen, dass durchaus sowas wie Bücher und Podcasts hilfreich sein können. Nicht als Beweisstück A, ich habe recht, sondern wirklich als Gesprächsanlass. Ja, also wir haben zum Beispiel manchmal Eltern erzählt, bei meinem Buch Mein Familienkompass, ne, das ist ja so ein bisschen so ein Rundumschlag über Erziehung heute und welche Dinge gibt es da zu beachten? Was ist der aktuelle Forschungsstand, aber auch so eine moralische Bewertung von so Themen wie Strafen, Belohnungen, wie gehen wir als Familie miteinander um? Und da haben mir zum Beispiel mehrere Eltern schon erzählt, dass sie sozusagen gemeinsam, weißt du, immer so ein Kapitel mal gelesen haben, also zeitversetzt und sich dann wirklich getroffen haben und praktisch gesagt haben, okay, dann sprechen wir da jetzt heute mal drüber. Und dann gibt es auch Paare, die reiben sich da an manchen meiner Aussagen und sagen, das wollen wir anders machen mit unseren Kindern. Und das finde ich großartig, weil das ja zeigt, dass so ein Text manchmal ein Anlass sein kann, ne, um miteinander einen Anfangspunkt zu haben für ein Gespräch. Und genauso kann das bei einer Podcast-Folge so sein, kann das bei einem Social-Media-Post so sein, kann bei allem Möglichen so sein. Und was schon auch ich noch reingeben möchte, ist, dass es auch oft helfen kann, im Kontext von einer Familienberatung oder so, weil mit einer neutralen Person im Raum ein Konfliktthema zu besprechen. Die Sehnsucht dabei ist oft, gerade bei Müttern, nach meiner Erfahrung, dass quasi die Fachfrau dem Mann jetzt auch mal sagen soll, dass sie Recht hat und er Unrecht, wie das halt auch oft in so Paartherapien ist, ne, im Sinne von sagen Sie meinem Mann doch mal. Und das klappt selten, aber gute Coaches und gute BeraterInnen, die lassen sich auch nicht in diese Schiedsrichterrolle drängen, sondern machen wirklich einfach einen Raum auf, wo man so ein bisschen explorieren kann, ne? Wo kommst du her, wo komme ich her, was ist uns wichtig, was sind unsere Stärken, unsere Potenziale, wie können wir in unserer Unterschiedlichkeit trotzdem gemeinsam unser Kind großziehen und das ist was ich ganz wertvoll finde, sich dafür zu öffnen und da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, es gibt da kostenpflichtige Angebote von FamilienberaterInnen, die man finden kann. Es gibt aber auch wirklich gute BeraterInnen bei diesen öffentlichen, ne, Angeboten, genau, von Diakonie, genau, Caritas, Pro Familia oder städtischen Angebote, wo man für wenig Geld oder manchmal sogar kostenfrei mal so einen Termin machen kann, wo man das einfach durchsprechen kann. und wo eine Person einem ein bisschen helfen kann, diese schon oft ja sehr festgefressenen Konflikte nochmal so ein bisschen auseinander zu dröseln und zu schauen, wie man da gemeinsam weitergehen kann. Also das kann ich nur empfehlen.
Genau, oder man kann sich zumindest dann verbünden gegen den Dritten. Ja,
genau, und sagen, die war voll doof. Wir machen es anders.
Ja, die war so doof. Ja. Das kriegen wir beide doch jetzt doch besser hin, oder? So, ja. Genau. Aber hey, wenn ihr Nora was fragen wollt, gell?
Ja, ja.
Dann schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zur Sponsorin der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, über die Sponsorin der aktuellen Folge freue ich mich besonders. Wir dürfen euch nämlich heute die App Alltagsgold vorstellen, die wirklich mich sehr begeistert und die mich total an mein eigenes Buch Gold richtig erinnert hat, wo es ja auch so ein bisschen darum ging, ne, so die Goldrichtigkeit im Alltag zu entdecken und die kleinen Momente wertzuschätzen, nicht in so einer toxischen Positivität, ne, es darf alles sein, es dürfen auch schwere Gefühle sein, aber Alltagsgold ist eine App, die euch hilft, im Alltag euch darauf zu fokussieren, was war heute gut, was ist heute passiert, was ist heute etwas gewesen, an das ich mich später noch erinnern möchte. Und es ist gleichzeitig eine App, die euch auch hilft, eurem Fotochaos Herr zu werden. Also, Alltagsgold ist eine App, in der könnt ihr journalen, also eure täglichen Erlebnisse festhalten. Und ihr werdet von dieser App auch gefragt, sozusagen, was wollt ihr heute vielleicht in Erinnerung behalten? Und könnt ihr das eben schnell reintippen in dieser App. Und gleichzeitig könnt ihr in dieser App eben auch Fotos hochladen, die von einem Tag für euch besonders wichtig oder wertvoll waren. Und so entsteht ganz nebenbei im Alltag sowas wie so ein persönliches Foto, aber auch Dankbarkeitstagebuch, ne? Also ihr habt sozusagen alles in einem. Und das hat dann wiederum mehrere tolle Effekte für euch. Einerseits habt ihr sozusagen jeden Tag diese Momente, wo ihr kurz innehaltet und überlegt, was war heute gut oder wertvoll oder bedenkenswert, bemerkenswert, interessant, was auch immer. Und dann habt ihr natürlich über die Zeit quasi wie so ein Album auf eurem Telefon, das ihr so durchscrollen könnt, bei dem ihr euch erinnern könnt, stärken lassen könnt, überlegen könnt, wie war das nochmal, so ein bisschen euer Highlight-Reel quasi so zusammengestellt habt. Und dann kann aus dieser App heraus auch ein physisches Fotobuch entstehen, also euer Familienalbum. Und das finde ich einfach eine total schöne Idee, wie das da so alles ineinander greift.
Genau, und du kannst eben so verschiedene sogenannte Logbooks anlegen. Man kann die auch in einem Familienaccount gemeinsam füllen, sodass man dann sagen kann, okay, das ist jetzt eher so mein persönliches Journaling und das hier ist noch nebenher, fülle ich das noch gleich für die Oma. Das macht es so zugänglich.
Genau, und man merkt eben wirklich, dass Sarah, die Gründerin von Alltagsgold, selber Mama ist und selber Fotografin ist. Also ihr liegen einfach auch Fotos als Erinnerungsstücke und Kraftanker so am Herzen. Ein besonderes Thema für Sarah ist auch immer diese Thematik, dass viele Mütter in Familienfotos so wenig stattfinden. Und deswegen hat Sarah zusätzlich zu dieser App noch einen Kurs entwickelt für Familienfotografie. Also wie Familien im Alltag mit ihren ganz normalen Smartphones richtig tolle, hochwertige Familienbilder machen können. Und dieser Fotokurs im Wert von 99 €, der ist euer Geschenk. Den bekommt ihr einfach so, wenn ihr euch die Alltagsgold-App runterladet und den Rabattcode aller-anfang verwendet.
Genau, die Aktion geht bis Ende Juli und wir packen euch in die Shownotes, wie komme ich außerdem noch zu dem Fotokurs. Alles andere findet ihr ebenso natürlich auf alltagsgold.app. Vielen Dank. Und damit, liebe Nora, können wir noch kurz in unser Postfach schauen. Heute, Nora, wollte ich dir eine Mail zur Trauerfolge vorlesen. Und zwar, liebe Nora, lieber Oliver, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin Religionslehrerin und nehme in der 4. Klasse den Bereich Leben, Sterben, Tod durch. Ich informiere die Eltern vorab, dass dieses Thema ansteht. Das ist für mich als Fachlehrerin in der Klasse wichtig, weil ich nicht von allen Kindern den Hintergrund kenne. So können sich Eltern bei mir im Voraus melden, falls gerade zu Hause etwas akut ist. Wenn ich mit den Kindern spreche, merke ich schnell, wo das Thema Tod ein Tabu ist oder wer schon informiert ist. Gerade in meinem Fach wird auch die christliche Seite betrachtet. Was passiert nach dem Tod? Wie können wir uns den Himmel vorstellen? Aber die Kinder stellen mir auch viele andere Fragen, die wir gemeinsam versuchen zu beantworten. Mir ist dabei auch wichtig, die Kinder einfach auch einmal zu informieren, ihnen deutlich zu machen, dass der Tod leider zum Leben dazugehört, aber auch einen Raum für alle Gefühle zu geben. Wenn es um den Himmel geht, ist es hilfreich, wenn ich mit den Kindern den Begriff Himmel im Englischen anschaue. Sky als Himmel, Wolken und so weiter, Heaven als der spirituelle Ort. Danke euch beiden für euren tollen Podcast. Macht weiter so. Liebe Grüße, Antonia.
Ja, das ist echt ein guter Tipp. dieses Himmelskonzept ist wirklich für viele Kinder im deutschsprachigen Raum sehr, sehr verwirrend, ne? Weil das Wort eben das Gleiche ist und weil dann eben auch schnell, also wir haben ja schon auch in unserer Kultur viel diese Bilder, wir hatten da in der Trauerfolge schon so ein bisschen davon gesprochen, im Sinne von, die Oma sitzt jetzt auf den Wolken, der Opa ist jetzt ein Stern da oben und guckt auf dich runter, so, die Kinder spielen auf der Himmelswiese und wenn das, dann sieht man das an den und den Farbschattierungen des Abendrots und so. Und das kann alles natürlich für Erwachsene ein Bild sein, das auch helfen kann, mit einem Verlust umzugehen. Aber für Kinder hat es dann oft wirklich was sehr, sehr Verwirrendes, wenn sie im einen Moment sozusagen in einer Wissenssendung erfahren, wie sind Wolken zusammengesetzt oder so. Und wie sollen sie das jetzt im nächsten Moment zusammenkriegen, dass da irgendwie Millionen toter Menschen unterwegs sind. Also was? So, ja. Und ich erlebe das wirklich auch immer wieder in Gesprächen mit Eltern, dass Kinder dieses Himmelsbild, jemand ist im Himmel, eher als in gewisser Weise insofern verstörend empfinden, als dass sie dann die Vorstellung haben, die sind da, die melden sich nur nicht und dann oft so diese Fantasien kommen, wir brauchen nur eine ganz lange Leiter, wir brauchen ein Flugzeug, wir brauchen einen Heißluftballon, man muss da doch irgendwie hinkommen. Stimmt, ja. So, ne? Und das kann dann auch sehr quälend sein, wenn Kinder sich immer wieder neue Wege überlegen, wie man an diesen Ort jetzt kommen könnte. So, ne? Und deswegen ist da schon wichtig, sozusagen den biologischen Vorgang des Sterbens, ne, in seiner Klarheit zu benennen und gleichzeitig Raum zu schaffen für einen spirituellen Ort, wenn ich das möchte und das für mich sich stimmig und richtig anfühlt, aber schon klar abzugrenzen, dass dieser spirituelle Ort ist, kein Ort ist, den wir jetzt einfach mit unseren Werkzeugen, ne, von wegen, wir haben eine Leiter, wir haben einen Düsenjet, was auch immer, erreichen können. Das hat auch was Entlastendes, weil dann Kinder aufhören können, sich quasi Lösungen zu überlegen. Ne? Also Kinder sind ja oft in so einem Problemlösungsmodus im Sinne von, ich kann alles schaffen, genau, ich muss nur auf die richtige Idee kommen. So.
Muss das Tool finden, genau.
Ja.
Okay, super. Vielen Dank, das war's schon wieder und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.